Hallo zu unserer neuen Folge und auch der letzten in diesem Jahr.
Schön, dass ihr mit dabei seid und für uns eine besondere Folge, denn es ist auch erstmal die letzte Folge von SoTech Deutschland.
Wie und ob und wann es weitergeht, erfahrt ihr von uns zeitnah über Formate, ja, LinkedIn zum Beispiel. Könnt ihr euch informieren und folgt uns, dann werden wir euch informieren, wie es weitergeht.
Und für diese Folge haben wir uns einen Gast gesucht, mit dem wir schon häufiger gesprochen haben. Deswegen hat es sich angeboten, mit ihm nochmal zu plaudern über das Jahr 2025, aber auch über das, was 26 so auf uns zukommt, wirtschaftlich und technologisch. Sascha Pallenberg.
Ja, Sascha ist ja immer sehr meinungsstark und ja, wie ihr vielleicht wisst, sitzt er ja in Taiwan und schreibt viel über neue Technologietrends, aber auch über Wirtschaft allgemein und hat ja immer einen knackigen Spruch auf Lager.
Von daher wünschen wir viel Spaß und euch alles Gute für 2026.
Ja, kommt gut rein, rutscht gut rein, bleibt gesund und hoffentlich vielleicht bis bald.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Jetzt fragen sich alle, wo sind diese komischen fünf schnellen Fragen hin? Aber die hat unser Gast schon vor einem Jahr beantwortet. Also einfach nochmal diese Folge hören, gucken, ob alle Prognosen für 2025 gestimmt haben und dann jetzt weiterhören. Und dann schauen wir mal, was uns Sascha Pallenberg alles so für 2026 erzählt. Hallo Sascha, schön, dass du da bist.
Hallo. Hi zusammen und vielen, vielen Dank, dass ihr gleich direkt am Anfang Druck aufbaut. Das liebe ich.
Wir können ja mal so anfangen wie ein berühmter anderer Podcaster. Wo treffe ich dich gerade an? Kennst du den? Nee.
Wer könnte es sein? Ich habe keine Ahnung.
Lanz und Precht.
Okay.
Da geht das immer so.
Ah, okay. Sitzen die nicht eigentlich immer in einem Studio? Oder so?
Nee.
Okay.
Nee, Herr Precht sitzt immer in seiner Kaminate.
Keminate.
Oder so.
Egal, wir haben Sascha Pallenberg zu Gast.
Ja, Blogger, aber er muss ja trotzdem antworten, wo er ist.
Er muss nur antworten, ja gut.
Im letzten Jahr habe ich noch in Taipei gesessen, also in der Hauptstadt Taiwans. Dieses Mal bin ich ein bisschen weiter im Süden, so 150 Kilometer, da ich im März nach Taichung umgezogen bin. Das ist ein bisschen ländlicher, so etwa 2,5 Millionen Einwohner. Und da ich ja ein Kind aus dem Ruhrgebiet bin, mag ich das einfach auch, eine klimatische Veränderung. Taichung hat das größte Kohlekraftwerk der Welt. Von daher fühle ich mich ja auch durchaus heimisch.
Ein bisschen ländlicher mit 2,5 Millionen Einwohnern ist auch eine.
Echt, das größte Kohlekraftwerk der Welt.
Schöne Beschreibung.
Ja.
Ach, verrückt.
Haben die so viel Kohle oder kommt das aus Australien, das Zeug?
Das ist eine gute Frage, kann ich dir nicht sagen, aber ich gehe auch mal davon aus, dass viel importiert wird davon. Aber das wird auch nach und nach mittlerweile abgebaut. Aber Tatsache ist, es steht halt hier.
Das habe ich schon dreimal versucht, dich vorzustellen, aber macht nichts. Ich probiere es einfach nochmal. Geht auch kurz und knapp. Du warst ja schon häufiger bei uns zu Gast. Du wohnst in Taiwan, wie du schon selbst gesagt hast, bist Tech-Blogger, Autor, Vordenker, was das Technologische betrifft, auch auf vielen Bühnen unterwegs, ja, auch immer häufiger jetzt wieder in Deutschland, verbringst immer mehr Zeit jetzt ja inzwischen wieder in Deutschland. Das ist ja auch ganz schön, so trifft man sich dann vielleicht auch mal, wenn man sich nicht auf einer Messe in Barcelona trifft. Und wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist.
Ja, heute ist quasi Veröffentlichungszeitpunkt Silvester. Letzter Tag im Jahr. Wir können zurück ausblicken. Ich fange mal an, heute am Tag der Aufzeichnung, gestern eigentlich, hat das Times Magazine KI, AI quasi auf den Titelblatt, ne? Die Person des Jahres ist es normalerweise. Und ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal eine Nicht-Person ist oder es sind ja mehrere dann, ne? Man hat ja irgendwo versteckt da in diesem Bild die 7, 8 großen Tech-Konzernlenker da eingebaut, ne? Was sagst du? War das das richtige Titelblatt zur richtigen Zeit?
Wenn sie visionärer unterwegs gewesen wären, hätten sie das vielleicht Ende 2022, 2023 so in der Ecke gemacht. Ist es eigentlich, ich weiß es nicht, ob es noch immer so dieser Hype und auch dieser mediale Hype, der drumherum gemacht wird über KI, das ist mittlerweile meiner Meinung nach eine stark selbstbefruchtende Blase geworden, die durch verschiedene Aufmerksamkeitszirkel fließt, zwei Wochen nachdem, oder wenn ihr das jetzt hier gerade hört, zu Silvester vor zwei Wochen kam gerade, oder gut zwei Wochen kam gerade ChatGPT 5.2 raus. Jetzt ruft die ganze Welt wieder, oh meine Güte, wir haben jetzt das beste KI-Modell auf der Welt. Drei Wochen zuvor hat Google mit Gemini 3 veröffentlicht und die ganze Welt rief, oh, Google hat das beste KI-Modell der Welt veröffentlicht. Und so fängt das auch 2026 dann wieder an. Na, dann kommt dann ChatGPT 5.5 und 6 und Google legt nach und Anthropic und wie sie alle heißen. Ich halte das mittlerweile einfach so für eine Commodity und irgendwann müssen wir uns das einfach auch mal abgewöhnen, dass nichts mehr weltbewegend Neues ist. Von daher fand ich eigentlich, das Time Magazine ist eigentlich immer sehr, sehr progressiv, wenn es darum geht, diese Person of the Year zu announcen. Ich kann mich gut daran erinnern, dass 2006 auch keine Person auf dem Titelblatt war. Da war nämlich einfach nur ein Computer und da stand You drauf. Mhm. Und da ging es darum, dass die Person des Jahres die Creators Economy geworden ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum in meinem LinkedIn-Profil Time Magazine Person of the Year 2006 steht. Und tatsächlich ist das, weil es schaut ja auch niemand nach. Ne? Tatsächlich stehe ich auch in ein, zwei Büchern drin als Time Magazine Person of the Year 2006 und werde auch auf diversen Veranstaltungen so angekündigt. Und dann muss ich erstmal die Geschichte erklären. Also ich fand das einfach so, ganz ehrlich, das war wahrscheinlich eines der unkreativsten Cover von des Time Magazines überhaupt. Fand ich langweilig.
Okay, aber das ist ja eigentlich jetzt eine schöne Unterscheidung, die man machen kann. Wir haben einmal diesen medialen Hype, den du beschrieben hast, wo auch viel drauf eingestiegen wird. Und dann hat man natürlich andererseits die Diskussion um eine mögliche Blase oder vielleicht auch Überbewertung, die wir ja auf jeden Fall sehen. Und können die überhaupt all das erfüllen, was jetzt da rein fantasiert wird? Wie realistisch ist das, was sich da alles so vorgenommen wird? Wie siehst du denn dann die Seite? Wenn der Hype ist das andere eine, aber ist es dann auch auf der anderen Seite die Blase?
Technologisch gesehen ist es für mich kein Hype, überhaupt nicht. Ne? Aber dieses kontinuierlich mediale Aufblasen von weltbewegenden Veränderungen, natürlich wird das sehr, sehr viel verändern. KI wird in unserer Arbeitswelt wie eine Sense durchsemmeln in den nächsten 5 Jahren. Und damit meine ich noch nicht mal die klassischen Berufe, von denen man vielleicht vor 20 Jahren gesagt hat, junge Mädel, du musst mal irgendwas mit Computern machen. Das ist doch jetzt hier alles vorbei mit dem produzierenden Gewerbe. Das sehe ich gar nicht so. Ich bin tatsächlich mittlerweile in so klassischen Bauernspruchzitaten wie Handwerk hat goldenen Boden und so weiter unterwegs, weil ich durchaus da eine spannendere Zukunft sehe. Aber die klassischen White-Collar-Arbeiten, also von gut ausgebildeten jungen Menschen, die auf den Arbeitsmarkt kommen, die werden sich in den nächsten 4-5 Jahren eigentlich jetzt schon mit Menschen aus den Philippinen, aus Indonesien betteln müssen, die vielleicht nicht ansatzweise so eine Ausbildung genossen haben, aber einfach die Möglichkeit haben, entsprechende AI-Tools vernünftig einzusetzen, viel, viel effizienter, viel, viel schneller arbeiten. Und das wird einen ordentlichen Druck auf den globalen Arbeitsmarkt ausüben. Also ich bin fest davon überzeugt, dass ich AI sehr, sehr stark in unseren Gesellschaften, in unseren Industrien etablieren wird, hat es zum Teil schon. Wovon ich nicht überzeugt bin, ist, ich kann nicht vorhersagen, ab welchem Zeitpunkt irgendeine Firma damit Geld verdienen wird. Ja, also im Moment ist es die erste Fear of Missing Out Goldgräberstimmung, die ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Und hier prallen gerade zwei Extreme aufeinander, zwei extreme Entwicklungszyklen. Das ist zum einen auf der Hardware-Seite, dass wir dieses Wettrennen um wer bekommt denn jetzt wieder von Nvidia die nächste GPU-Generation und dann kommt die nächste Generation raus und dann ist die 5 oder 10 Mal so effizient und das bedeutet natürlich, dass deine Investition, die du zuvor getätigt hast, die wahnsinnig viele Milliarden wert sind, nun mal relativ schlecht gealtert sind. Und parallel dazu haben wir auch noch softwareseitig eine Evolution, eine Dynamik, wenn es darum geht, solche Modelle zu trainieren. Und parallel dazu muss man auch noch sagen, um das noch abzurunden vielleicht, dass wir mit Google einen starken Player haben, der eigentlich die nächste Generation an Halbleitern für das Training der Modelle, aber vor allen Dingen gerade fürs Betreiben von dem Modell, nämlich die Google Tensor TPUs. Das waren eigentlich auch die ersten, die damit rauskamen. Ne? Ich kann mich daran erinnern, es war eine Google I.O., ich glaube so 2016 oder 2017, als es vorgestellt wurde auf der Entwicklerkonferenz. Und man sieht jetzt, dass sie mit den aktuellen Generationen nicht nur bezüglich der Effizienz, aber natürlich auch der Performance durchaus in diverse Szenarien einige Vorteile gegenüber Nvidia haben. Also es ist extrem spannend. Wir haben die große unbekannte China, wo wir durch diverse Sanktionsmaßnahmen aus der westlichen Welt, die hier und da jetzt auch wieder gelockert werden, eigentlich eine Industrie aufgebaut haben, die wir so nicht erwartet hätten, weil der Staat massiv investiert hat in die eigene Halbleiterindustrie und sie mit 7 Meilenstiefeln hier aufholen. Um es zu sagen, ich nutze jeden Tag verschiedene AI-Tools. Ich bin nach wie vor immer noch sehr beeindruckt von den Entwicklungen, gar keine Frage. Das ist ein Thema, was nicht mehr weggehen wird. Es wird wirklich heftigste Auswirkungen auf unsere Industrien und Gesellschaften haben. Und deswegen müssen wir ganz einfach mal nicht mehr jede neue Version abfeiern oder uns fragen, meine Güte, wo fallen wir hier zurück, wo fallen wir da zurück? Sondern wir müssen einfach uns mal Gedanken drüber machen, was das für Konsequenzen hat für uns alle.
Sascha, genau, lass uns, es gibt ja auch, wir haben ja, wenn man es mal durchrechnet, ein großes Energieproblem mit KI. Das weiß ja jeder inzwischen. Ich habe es auch letztens bei Maschmeyer erwähnt. Alleine OpenAI braucht zur Erfüllung seiner Aufträge 17 Kernkraftwerke. Geht ja überhaupt nicht. So, könntest du dir vorstellen, dass neue Technologien und Entwicklungen das aufholen und retten, um es doch hinzubekommen? Ich denke da an eine Nachricht, Elon Musk, ich weiß, du magst sie nicht, und Jeff Bezos wollen angeblich daran arbeiten, Rechenzentren im Weltall zu bauen. Es gibt Startups, die inzwischen Rechenzentren in einer Art und Weise betreiben können, durch KI-Einsatz auch, die deutlich effizienter ist. Also wird uns das den Arsch retten energetisch oder brauchen wir doch 300 Kernkraftwerke, um das alles zu erfüllen?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden... Nein.
Ich habe jetzt übertrieben.
Ich bin ziemlich sicher, dass die beiden das nicht zusammenbauen wollen, weil die...
das stand aber so, hat Elon Musk gesagt.
Ich glaube, die haben ähnliche Aversion gegenüber die jeweils andere Person, wie ich es gegenüber die jeweiligen habe. Des Weiteren wird Elon Musk eher auf dem Mars landen, als die Rechenzentren im All haben. Und eigentlich müssten wir jetzt, nach den Vorhersagen von Elon Musk, hätten wir eigentlich seit dem letzten Jahr schon eine Basis auf dem Mars. Und also von daher, ich glaube, da müssen wir den Ball flach halten. Aber das und das ist wieder so eine klassische Verlagerung der Diskussion. Ne? Anstatt wir uns Gedanken darüber machen, wie wir diesen unfassbaren Energiehunger dieser Rechenzentren hier auf der Erde lösen, denken wir so an das nächste Ding, frei nach dem Motto Technologieoffenheit, wir gehen mal rein ins All mit unseren Rechenzentren und dann wird irgendwie alles gut. Ist natürlich absoluter Humbug. Wenn wir sehen, was da für ein Energiehunger entsteht, ja, da wird einem schwindelig, da bin ich hundertprozentig bei euch. In einer gewissen Art und Weise können wir uns natürlich auch sagen, okay, Es gibt viele Modelle, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Materialforschung nutzen, wo wir vielleicht sagen können, hey, vielleicht bekommen wir es ja hin, dass wir weitaus effizientere Solarzellen in Zukunft entwickeln können oder weitaus effizientere Rotorblätter für große Windkraftanlagen oder generell einfach mit KI unsere Netze smarter machen. Das hat jeder Versorger, auch in Deutschland, im Angebot, ne? Smart Grids und wie sie einfach mit KIs gesteuert werden. Aber dieser Zubau, wir dürfen das echt nicht unterschätzen. Es gab in der gesamten Menschheitsgeschichte natürlich noch nie so einen Zubau an Computing Performance. Und für mich ist nach wie vor die Frage, wird sich das irgendwann mal auszahlen? Erleben wir etwas, wo vielleicht schon in den nächsten 2-3 Jahren, insbesondere dann, wenn es darum geht, dass wieder die nächste oder übernächste Generation an Halbleitern auf den Markt gekommen ist und dann vielleicht auch eine Company aus China, wir erinnern uns alle nochmal Anfang des Jahres an das vermeintliche DeepSeek-Beben, was eigentlich ein Softwarebeben war und kein Hardwarebeben war, ne? Das hat ja,
darüber sprachen wir,
bezüglich des Trainings von Modellen eine völlig andere Perspektive aufgemacht und gezeigt, dass vor allen Dingen Innovation in Umfeldern geschehen, in denen starke Limitierungen vorherrschen. In China war es ganz klar so, dass sie einfach nicht die Möglichkeit hatten, solche Computing-Performance wie die USA bereitzustellen. Und das ist etwas, was wir in den letzten hunderten Jahren immer erlebt haben. Limitierungen führen zu Innovation. Ich würde mir wünschen, wenn wir das so sehen könnten, weil dieses mehr Denken, dieses Zubauen, weil komm, dann machen wir halt noch ein Atomkraftwerk und noch ein Gaskraftwerk und so weiter, das sind ja keine Lösungen. Im Gegenteil, wir verlagern ja Probleme und machen sie immer größer und verlagern sie in die Zukunft hinein. Und das einzig alleine aus dem Grund, weil im Moment genau eines zählt. Wer hat am meisten Computing Performance? Denn damit können wir ja theoretisch die besten Modelle hinbekommen. Und das ist ein Wettrennen, ja, das war mir bis dato nicht unbekannt. Natürlich gibt es solche Wettbewerbe immer, aber in der Form und bezüglich der Investition, ich glaube, wer mal gerne ein bisschen die Suchmaschine seiner Wahl benutzen möchte und schaut sich mal an, wie die Gesamtvolumina der Investitionen in der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende ausgesehen hat und vergleicht das mit dem, was jetzt passiert ist. Das ist ja ein Pups im Vergleich, wirklich. Und das finde ich schon ein bisschen schwierig und spannend und eine riesengroße Wette, bei der ich mir nicht vorstellen kann, dass die ohne richtig heftig und tief getroffene Verlierer ausgehen wird.
Ja. Gewinner und Verlierer gibt es dann immer. Das wird uns bestimmt dann auch 2026 weiter sehr, sehr eng getaktet begleiten. Anderes Thema, was jetzt 25 immer wieder aufkam, wenn man jetzt mal auf die deutsche Wirtschaft schaut, und du kennst dich da auch gut aus, du warst bei Daimler früher mal, damals, vor längerer Zeit unterwegs und hast da in der Kommunikation da mitgearbeitet. Die Autoindustrie, die deutsche, so, die ist ja in diesem Jahr auch nochmal 25 nochmal mehr unter Druck geraten. Wir sehen Stellenabbau im Bereich der Autohersteller selber, im Zuliefererbereich auch nochmal eigentlich noch massiver. Da gibt's Insolvenzen, fast jeden zweiten, dritten Tag hört man da irgendwo was, dass es wieder soweit ist. Bei einem der vielen Zulieferer, die wir ja Gott sei Dank haben. Was glaubst du, was 2026 passieren wird? Werden dann die chinesischen Elektroautos endgültig in Deutschland ankommen oder andere Autos aus China, weil bisher reden wir da viel drüber, aber man sieht sie noch nicht ganz so häufig auf den Straßen.
Ja, eigentlich gar nicht.
Ja, ja, ich habe jetzt mal ein, zwei gesehen, aber das ist wirklich selten.
Die Auswirkungen auf den Arbeitsplatz und diese Zahlen, die in diesem Jahr, ich weiß nicht, was waren das, 100.000 oder so insgesamt?
Ja, so die Richtung.
Aber,
knapp.
Das sind alles
Zahlen. Also
auf
die Industrie insgesamt, ne? Also ich glaube nicht allein bei der Autoindustrie, genau. Das wäre dann doch heftig.
Ja. Aber das sind alles Zahlen, die in der Größenordnung vor 7, 8 Jahren vorhergesagt wurden und vor denen immer und immer wieder gewarnt wurde. Nur, es lief halt so gut, ne? Das ist dann halt so doof, wenn du vor allen Dingen auch in einer Welt der gegenseitigen Schulterklopferei und persönlichen Karrierestrategien lebst, die dann sagen, hör mal, das haben wir doch immer schon so gemacht. Guck dir mal die Quartalzahlen an, läuft doch gut. Ach und übrigens, das ist unsere Roadmap, das kommt da und das werden wir haben und so weiter und so fort. Das Schwierige ist, in so einem Umfeld und dann in der Automobilindustrie, die unfassbar viel Geld unter anderem mit China verdient hat, die unfassbar viel Geld mit Verbrennermotoren gemacht hat, wovon der gesamte Standort extrem profitiert hat. Das ist ja wirklich auch eines der Rückgräder des Wohlstands in Deutschland. Und dann hat man, glaube ich, nicht ganz so damit gerechnet, obwohl man es jedes Jahr gesehen hat. Es ist ja nicht so, als wären sie davon überrascht. Ja, ein Volkswagen erlebt ja in China genauso, dass es irgendwann vor 10 Jahren losgeht, dass dann der Santana, der mal das meistverkaufte Auto war und im Grunde genommen jedes Taxi in China war ein Santana gewesen, auch einmal nicht mehr ganz so dolle gelaufen ist. Also das, diese Einschläge kamen ja immer näher und man erlebte das, wenn du zu Auto Beijing oder Shanghai gefahren bist und auf einmal siehst du da 400, gefühlt 400 chinesische Marken. Mhm. Und die haben so Namen wie Weltmeister und solche Sachen. Ne? Und du hast das Gefühl, dass viele noch immer davor stehen wie das Kaninchen vor der Schlange.
Hast du das Gefühl, weil du mit Leuten sprichst aus der Branche, du bist ja gut vernetzt. Also wie erlebst du das?
Ich glaube und ich weiß es, dass sie es natürlich alle wussten. Aber was wir ja auch nicht unterschätzen dürfen, ist, das sind keine Entscheidungen, die zwischen Tagesschau und Wetterkarte getroffen werden. Das sind keine Entscheidungen, die für 1, 2, 3 Quartale gelten, sondern das ist ja eine sehr, sehr behäbige Industrie, wenn wir uns anschauen, dass Modellzyklen etwa 7 Jahre dauern. Dazwischen hast du eine Modellpflege nach zwischen 3 bis 4 Jahren. Und in solchen Horizonten wird gedacht. Und diese Industrie hat schon Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre den Japan-Schock verdaut. Dann in den 90er Jahren kamen tolle Autos aus Südkorea nach Europa. Und jetzt kommen halt unfassbar tolle Autos aus China nach Europa. Ich habe bei dieser IAA während eines Abendessens mit verschiedenen Playern aus der Industrie und Fondsmanagern über diese aktuelle Entwicklung gesprochen und tatsächlich das auch 2 Jahre zuvor gehabt, dieses Treffen. Und damals habe ich gesagt, wir müssen uns mal fragen, warum die so günstig sein können. Und in diesem Jahr habe ich gesagt, das war falsch. Da habe ich wirklich absoluten Humbug erzählt. Wir hätten uns damals schon fragen sollen, warum bauen die so verdammt gute Autos? Mhm. Und das ist der richtige Ansatz. Denn ganz ehrlich, man sieht, dass es chinesische Autos sieht und das ist überhaupt kein Nachteil, das ist ein Kompliment. Ich glaube, die haben interessante und aufregende Designsprachen. Ich glaube, die Art und Weise, wie sie Technologieführerschaft darstellen wollen, wie das Auto einfach, ja, was man mal vor 10 Jahren vorher gesagt hat, das Smartphone mit Rädern geworden ist, das zeigt, wie stark digitalisiert die Gesamtgesellschaft in China ist. Dass alles in irgendeiner Art und Weise miteinander vernetzt ist, dass ganz andere Ökosysteme aufgebaut werden. Wenn wir, da sind wir übrigens wieder bei diesen Limitierungen. Ne? Ein Huawei wurde vor vielen Jahren die Google-Lizenzen entzogen, dass sie auf ihren Smartphones kein Android mehr nutzen konnte. Was haben sie gemacht? Sie haben Harmony OS entwickelt, also ein eigenes Betriebssystem auf der Android Open Source Basis übrigens. Und mittlerweile ist es ein komplettes Ökosystem geworden. Ja, das hast du über Computer, du hast es in Tablets, du hast es am Fernseher und das hast du in Autos mittlerweile drin. Also und das hast du genauso bei einem Xiaomi. Die das mit MIUI machen und mit ihrem Betriebssystem. Und das ist etwas, was die gesamte westliche Automobilindustrie nicht begriffen hat. Man denkt meiner Meinung nach immer noch zu sehr vom Lenkrad und von den vier Rädern, anstatt das Gesamtkonzept des digitalen Fahrzeugs zu erleben. Man hat die riesengroße Chance gehabt, 2016, als man hier Maps von Nokia gekauft hat, die sogenannte, damals sprach Stadler von Audi noch von der German Automotive Cloud. Da wollte man sich zusammentun und aber dann, ja, dann bei solchen großen, starken Playern erlebst du natürlich auch sehr schnell ein Fegefeuer der Eitelkeiten, da will keiner nachgeben. Ne? Hm. Und jetzt haben sie den Salat, jetzt müssen sie halt bei Google und bei Apple wieder einkaufen gehen und haben alle so aufgefropfte Kakteen-Stacks sich da zusammengebastelt, die durchaus besser wären, gar keine Frage, aber so weit weg sind von der Entwicklung in China. Und ja, was ich damit sagen möchte, sorry, dass es so ein riesen Rundumschlag war, aber chinesische Automobilmarken werden über Europa nicht nur drüber schwappen, sondern sie werden sich dort etablieren. Das hat eine ganze Menge im Moment damit zu tun, dass wir eine irre Überproduktion in China haben. Die müssen auf den Weltmarkt geschmissen werden. Die werden günstig ankommen. Ja, die EU versucht, sich dort in Verteidigungsposition ganz zu bringen, indem sie sagen, okay, wir brauchen einfach gewisse Mindestpreise, die hier angeboten werden. Aber wenn du trotzdem dann zu diesem jeweiligen Mindestpreis ein Auto anbietest, was einfach ähnliche Qualitätsmerkmale aufweist, aber technologisch und ausstattungstechnisch so viel besser ist, vielleicht noch nicht so die Marke hat, das ist das größte Problem. Das sehen wir zum Beispiel bei so Frontrunnern wie NIO, die in Deutschland wirklich erst in der ersten Runde gescheitert sind. Aber ich kam gerade aus dem Urlaub aus Bali und wie viele BYDs, Attos ich dort auf den Straßen gesehen habe. Und das ist wirklich keine Autofahrerregion. Mm. Das war sehr, sehr beeindruckend gewesen. Also ich habe mehr elektrische BYDs gesehen als deutsche Autos insgesamt.
Ganz kurz vielleicht noch. Wir hatten das quasi vor 2-3 Jahren, hat Dudenhöfer auch schon, und die Chinesen Autos kommen und so. Und dann haben wir ersten Bericht gehabt über diese erste Fähre, die sich BYD hat bauen lassen, um Autos irgendwo hinzukarren. Ne? Und dann dachte man, jetzt geht's los. Aber es ging nicht los. BYD kam nicht, weil ich vermute zwei Punkte, oder die kamen so ein bisschen raus, auch aus diversen Gesprächen. Erstens sind die Chinesen nicht blöd und wissen, in Europa kann man Autos teurer verkaufen. Warum soll ich denn ein Auto billig verkaufen, wenn ich auch 10.000 Euro mehr daran verdienen kann? Und zweitens, zumindest in Deutschland, möchte ich den Deutschen sehen, außer der besonders sparen muss, ich persönlich würde es auch nicht machen, ein Auto, das ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, wie ist der Service drumherum, wie viele Ersatzteile komme ich die sofort, wenn es mal kaputt ist, wie oft geht's kaputt überhaupt, hätte ich gerne vorher gewusst. Vom ADAC gibt's ja über viele etablierte Automarken diese Statistiken. Und dann weiß ich das. Mhm. Also da sehe ich noch ein paar Punkte, weswegen das so schnell aus meiner Sicht nicht funktionieren wird, dass hier die uns überrollen, wie du auch jetzt quasi gesagt hast, ne?
Also BYD hat mehr ein größeres Händlernetzwerk als Tesla in Deutschland. Ne? BYD hat jetzt etwa 30 Händler. Bis 2030 möchten sie 300 Standorte haben. 300 Standorte, das ist Audi-Niveau. Mhm. Und wenn man sich anschaut, mit welcher ja, mit welchem Selbstbewusstsein sie daran gehen, dann bin ich durchaus davon überzeugt, dass sie es hinbekommen werden. Und abermals, ich glaube einfach, dass sie sehr, sehr gute Autos bauen.
Ich glaube dir das. Ich sagte, von mir aus 10 Jahre, aber viele behaupten, ha, die kommen übermorgen schon. Ne? Also
Nein. Also was du ansprichst, das hat natürlich auch eine ganze Menge mit Marke zu tun. Ein Markenbewusstsein aufzubauen. Insbesondere natürlich auch Vorurteile abzubauen, ja, ne, im Kontext von China. Das ist etwas, was zum Beispiel japanische Marken und südkoreanische Marken nicht ansatzweise machen mussten. Das ist ein riesiger Berg, den die hochfahren müssen. Aber ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, die Kombination aus Preis, Leistung plus Qualität wird viele, viele Menschen überzeugen. Das haben wir auf dem Smartphone-Markt erlebt, bis Huawei die Google-Lizenzen gekündigt wurden. War Huawei der weltgrößte Smartphone-Hersteller? Da hat auch niemand gesagt, oh meine Güte, das sind doch Chinesen. weil sie einfach gute Produkte im Angebot haben. Und ich sehe das so gerade in einer Zeit, in der eine gewisse wirtschaftliche Ungewissheit auch da ist, wo man sich dann fragen muss, okay, kaufe ich hier das Auto für 20.000 Euro und ein vergleichbar ausgestattetes von einem deutschen Hersteller kostet mich 50% mehr. Oh, da werden einige schwach werden. Plus jetzt ganz ehrlich, im Moment finde ich einfach, dass es die spannenderen zum Teil in diesem Segment, ich sag mal zwischen 20 und 35.000 Euro, die spannenderen Plattformen sind. Bis natürlich jetzt auch von uns die Volumenhersteller oder auch aus Japan auf den Markt kommen mit Modellen, die sich in einer ähnlichen Preiskategorie bewegen. Aber die chinesischen Hersteller haben im Elektroautobereich dort den Markt geöffnet und erstmal definiert.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, wie die Chinesen oder jetzt Huawei oder Huawei, das sagt irgendwie auch jeder anders, gezwungen waren, ein eigenes Software zu machen, ne? Also ja. Harmony OS. Das heißt, man hat sie ja zur Innovation gezwungen und schadet ihnen dann im Zweifel nicht. Also man hat durch eine Abwehrhaltung dafür gesorgt, dass die sich unabhängig machen. Wenn wir das auf die EU mal schauen, die auch ja viel Abwehr und oder mit Abwehrmechanismen auch zum großen Teil ja auch durchaus nachvollziehbar, ne, und auch viel zu Recht unterwegs ist, was Regulierungen betrifft, was das Auferlegen von Strafen und so betrifft, dann sehen wir ja entweder, vielleicht zieht man dann irgendwie einen Stecker oder man sagt, oder man bekämpft uns halt politisch von amerikanischer Seite aus und fährt irgendwelche anderen Geschütze auf. Und da muss man sich ja irgendwie fragen, was ist hier eigentlich die richtige Strategie, weil wir ja durch eine drohende Verknappung, weil möglicherweise ein Microsoft mal vielleicht kurz nicht zur Verfügung steht oder ChatGPT down ist oder was weiß ich. Wir gehen ja nicht so richtig in die Innovation und können das abfangen, so wie die Chinesen sich da einfach mal ein anderes geiles Produkt da gebaut haben. Du weißt ungefähr, worauf ich hinaus will. Also ist die Strategie, die du beobachtest, was die Europäer machen, aus deiner Sicht die richtige, weil einfach da zu Recht Dinge verteidigt werden und eingeordnet werden, oder schneidet man sich ins eigene Fleisch?
Ja, ich wünschte, es wäre wirklich eine leichte Frage. Womit ich ein riesengroßes Problem habe, ist, dass im Moment in dieser Konstellation von USA auf der einen Seite und Europa ein Gesetzkorsett mit Handelsfragen oder gegen Handelsprozesse ausgespielt wird. Nämlich indem die USA sagt, pass mal auf, wenn ihr jetzt mal mit eurem DSA und DMA und dem EU-AI Act mal ein bisschen lockerer werdet, dann könnten ja auch ein paar Strafzölle auf Stahl sinken. Das halte ich für ein riesengroßes Problem. Ich glaube, dass das, oder ich bin fest der Meinung, dass die EU das nicht mit sich machen sollte, denn diese Gesetzgebung sind aus gutem Grund eingeführt worden gegenüber den US-amerikanischen Gatekeepern, gegenüber den Plattformen, die nicht nach den europäischen Regeln gespielt haben. Ich kann auch nicht in die USA kommen und sagen, so, der nächste Mercedes-Benz, der ist aber 15 Meter breit. Und wenn ihr eure Highways hier nicht breit genug baut, das ist dann erstmal euer Problem, ja? Ja, so, so funktioniert das. Wir müssen uns an die jeweiligen Regeln in den jeweiligen Märkten halten. Und man befürchtet, dass die EU im Moment da hier und da ein bisschen einknickt. Ich sehe das tatsächlich so als riesengroße Chance an. Zum einen, dass die EU sich hier weiterhin stark positioniert. Und ich glaube, wenn wir uns anschauen, Das Verfahren, was gegen X bzw. Twitter eingeleitet wurde, das Verfahren, was gegen Google eingeleitet wurde, das zeigt, dass sie es wohl weiter durchziehen wollen. Und zum anderen glaube ich, dass die EU sich in eine weitaus stärkere Position gegenüber Asien gebracht hat dadurch. Denn für Asien und insbesondere für China ist der US-amerikanische Markt mehr oder weniger, ja, ich will jetzt nicht sagen ganz durch, aber es ist schwierig geworden. Ne? Also ich weiß es von vielen großen chinesischen Marken, die haben wirklich komplett ihre Budgets für die Vereinigten Staaten auf null heruntergefahren. Die konzentrieren sich komplett auf die EU. Zu sagen, hey, ihr könnt auch gerne hier bei uns eure Waren verkaufen, aber wir wollen vielleicht dieses oder jenes von euch haben. Ne? Die Verhandlungsposition von Europa gegenüber China ist weitaus stärker geworden durch diese ganzen geopolitischen Verwerfungen und all diesen Wahnsinn, den wir in den letzten 12 Monaten ja täglich, manchmal sogar stündlich erleben müssen. Du weißt ja nicht, ob du, wenn du morgens aufwachst und die Strafzölle bei 55% und abends gehst du mit 87,5 ins Bett. Das ist ja wirklich diese absolute Ungewissheit, die da ist. Das ist ein Riesenproblem für Asiaten. Die haben Probleme damit, wenn es keine Verlässlichkeit gibt. Wenn diese Deals und diese Verträge einfach nur so einen Augenblick überdauern, weil dann kannst du nicht planen. Und diese Wirtschaft in China, nicht, dass es eine Planwirtschaft ist, aber es ist einfach ein Industriekoloss, der planen muss. Und der plant natürlich ganz, ganz stark mit Export. Ich hoffe, die EU kriegt hier nicht ein. Das Regelwerk, das Gesetzwerk für diese Werteunion, genau das ist es nämlich, ist das Stabilste, was wir weltweit haben. Mm. Und das ist aus gutem Grund so. Und wir haben leider über die letzten 3-4 Jahrzehnte immer eine Position inne gehabt, dass wir out-innovated wurden von den Playern aus dem Silicon Valley, die nämlich immer vor der Welle der Gesetzgebung gestanden haben mit ihrer nächsten Entwicklung. Und jetzt haben wir einfach mal die Möglichkeit, denen zu sagen, so, das ist das Korsett, entweder passt ihr da rein, wenn ihr nicht reinpasst, dann müsste man ein bisschen aufs Laufband.
Mhm. Wir müssen langsam in die Zielgerade kommen. Vielleicht noch ganz kurz, nicht so ganz so ausführlich, müssen wir nicht reden, habe ich ziemlich häufig gemacht. Ich würde nochmal auf das Thema ganz kurz, Roboter, humanoide Roboter. Du hast ja auch eine These, wir müssen wieder Tech, wieder menschenzentriert denken. Da denke ich um an humanoide Roboter. Was mich am meisten echt interessiert, wir haben es bisher noch nicht zu Ende recherchiert, aber diese ganzen tollen Videos, was meinst du, wie viel ist da fake? Wie viel ist da konstruiert? Was sie alles Tolles können. Wir hatten vorgestern einen, der seinen CEO umgekickt hat und der nächste rennt durch die Stadt China und macht da irgendwelchen Schwachsinn, wo du denkst, Halleluja. Was sind so deine Informationen und was glaubst du? Ist das wirklich jetzt in 5 Jahren soweit?
Was gefaked werden kann, wird gefaked. Was ich PR- und Marketing-technisch perfekter darstellen kann, das werde ich perfekter darstellen. Wir sind vor 6-7 Jahren alle mal irgendwann morgens aufgestanden, dann gab es ein Video irgendwo auf YouTube von einer Firma, die nannte sich Boston Dynamics, die haben irgendwie einen Roboter da über einen Parcours laufen lassen. Die haben alle gedacht, meine Güte, was ist das denn bitte? Und dann kauft Google auch noch den Laden und du denkst dir, jetzt hat die Firma, die alles von dir weiß, die Firma gekauft, die einen Roboter haben, der überall hinkommt. das konnte jetzt eng werden. Jetzt müssen wir langsam mal...
Den Salto kann.
Ja, genau. Das, was wir da gesehen haben, das war alles hardcoded gewesen oder es war ferngesteuert gewesen. Ne? Also und das sind einfach auch viele, viele Demos, die wir dann unter anderem auch beim autonomen Fahren gesehen haben in den Anfängen. Auch das haben übrigens nicht nur ein Tesla mit deren berühmten 2016er Fahrten, wo im Hintergrund Painted Black lief und die gesagt haben, das ist alles autonom hier. Sowas lief auch bei Mercedes, bei Audi und wie sie alle heißen ab. Die haben alle das Gleiche gemacht. Solche hardcoded Demos. Und ähnlich ist das bei den Robotern im Moment. Ich wäre da vorsichtig zu glauben, dass auch nur ansatzweise da schon Produkte in den nächsten 2-3 Jahren geben wird, die selbst im Preisbereich von 80, 90 oder 100.000 Euro bei uns in die Wohnung einkehren können und in irgendeiner Art und Weise hilfreich sein werden. Da kann man sich lieber hier aus so einem Restaurant da so einen lustigen Tellerfahrroboter besorgen, der zwischen Küche und Wohnzimmer hin und her fährt. Der wird wahrscheinlich weitaus effizienter sein als einer, der als Humanoid dann durch unsere Wohnung und durch unsere Chatte tigern wird. Man sieht das auch übrigens die verschiedenen Demos, die unter anderem auch in der Automobilindustrie genutzt wurden. Mhm. Ja, BMW hat das in USA in einem Werk eingesetzt. Diese ersten Versuchsobjekte, die sind jetzt mittlerweile auch durch, oder Projekte. Und da muss man einfach mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, im Moment ist das eigentlich eine ähnlich große PR- und Marketingmaschinerie wie all die tollen Tech-Demos der letzten 15 Jahre in Bezug des autonomen Fahrens waren. Mhm. 2020 sollten wir ja alle schon autonom durch die Gegend fahren. Ich glaube nicht, dass wir 2030 volle Autonomie haben werden, die nicht nur irgendwie auf bestimmte Städte oder so konzentriert sein wird. Und ähnlich sehe ich das tatsächlich erst mit den Robotern. Aber abermals, ne? Ich bin ja nicht technologiefeindlich, überhaupt nicht, im Gegenteil. Ja. Natürlich wird es kommen. Natürlich wird das kommen und ich möchte natürlich auch so ein Ding haben. Mir ist es doch viel, viel lieber, dass eine KI nicht durchs Internet geht und sich meine Texte schnappt, um für andere basierend auf meinen Texten zu bauen, sondern ich möchte lieber eine KI haben, die verdammt nochmal bei mir die Küche aufräumt und den Abwasch macht. Ne? Ja. Das ist doch weitaus angenehmer und ja, gibt mir ein bisschen mehr Hoffnung für die Zukunft. Es wird so oder so kommen, aber sicherlich nicht in den nächsten Jahren.
Also alle 2026 müssen alle ihren Geschirrspüler noch weiter selber ausräumen. Das haben wir auf jeden Fall schon mal gelernt,
Sascha. Ja, vielen Dank, Sascha. Wir wünschen dir einen guten Rutsch. Du hast ihn ja vor uns in Taiwan.
Ja.
Einige Stunden dann.
Ganz genau. Ja. Wenn es ausgespielt wird, ich weiß ja, wahrscheinlich bin ich schon im neuen Jahr.
Wahrscheinlich, genau.
Sozusagen, das kann sein.
Das wünsche ich euch auch. Vielen Dank.
Danke dir.